Es war eine beschlossene Sache. Er muss beseitigt werden, er muss sterben. Der Entschluss war schon dann damals gefallen, als Jesus am Sabbat einen Mann heilte. Eigentlich etwas, worüber man sich freuen könnte. Das brachte die Juden noch mehr gegen Jesus auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, wie tragisch, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Jetzt stand Jesus unter schärfster Beobachtung der führenden Juden. Sie lauerten auf eine Gelegenheit, Jesus zu ergreifen, um ihn zu töten. Sie warteten auf ein falsches Wort von ihm oder eine verfängliche Tat, an der sie ihn aufhängen könnten. Deshalb sehen wir in den Evangelien immer wieder, dass Leute kamen und Jesus eine Frage stellten, Schriftgelehrte und Pharisäer. Sie wollten ihm immer eine Falle stellen. Aber trotz allen Anstrengungen, sie fanden nichts und sie machten immer weiter. Das ist ja unglaublich, wie Jesus geantwortet hat, jeweils. Sie haben es nicht geschafft. Die Hohepriester, Pharisäer und der Hohe Rat fühlten sich von dem wachsenden Einfluss, den Jesus beim Volk hatte, in die Ecke gedrängt. Sie befürchteten, dass sich das Volk von ihnen abwendet und ihre Machtstellung bedeutungslos würde, ihr Einfluss null. Und als sie hörten, wie Jesus Lazarus vom Tod erweckte, war ihre Geduld nun wirklich am Ende. Sie sagten zueinander, was sollen wir machen? Dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Und dann, ja, dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Finde ich unglaublich interessant. Das ist ja eine enorm dramatische Sicht der Dinge, oder? Die Nation Israel wird ausgerottet. Wenn die Juden an Jesus glauben, dann wird der Tempel wegfallen und es wird keine Nation mehr geben. Aber ich glaube, das wäre nie so gekommen. Und ich glaube, sie glauben das selber eigentlich auch nicht. Aber sie mussten für ihr niederträchtiges Vorhaben einen scheinbar guten Grund finden. Und die Befürchtung, die Nation Israel könnte sich auflösen unter dem Einfluss von Jesus, das war ja doch ein gewichtiger Grund. Sie weckten so den Anschein, dass es ihnen nicht um sich selbst ginge, sondern um das Wohl des Volkes. Es ist interessant, dass wir oft auch Begründungen finden, die, mit denen wir unser Verhalten rechtfertigen, zum Teil ganz abstruse Gründe, und wir glauben sogar daran, weil wir uns scheuen, die wahren Gründe anzuschauen. So fassten sie den endgültigen Entschluss, Jesus zu töten. An jedem Tag fassen die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Und jetzt trieben sie das Projekt Hinrichtung gezielt und konsequent voran. Es musste schnell gehen. Sie wollten keine Zeit mehr verlieren. Es gelang ihnen sogar, einen Jünger von Jesus für Geld zu engagieren, dass er ihnen Jesus ausliefert. Und als sie Jesus festgenommen hatten, schleppten sie ihn zu Hannas und nachher zu Hohepriester Kaiphas. Und Jesus wurde dort verhört und gedemütigt. Und trotz aller falschen Zeugen, die sie aufgeboten hatten, fanden sie keinen einzigen handfesten Grund, mit dem sie hätten Jesus verurteilen können. Und schon gar nicht, der eine Hinrichtung gerechtfertigt hätte. Und so stellte Kaiphas ein bisschen hoffnungslos, weil die ganzen Zeugen, die sie mobilisiert hatten, nichts hervorbringen konnten, stellt er Jesus die eigentliche Kernfrage. Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus bejaht diese Frage. Es gibt übrigens Theologen, die behaupten, Jesus hätte nie von sich gesagt, dass er der Messias ist. Also wenn ich meine Bibel lese, und ich könnte auch eure lesen, die ihr habt, egal welche Übersetzung, Jesus sagt ganz klar, dass er der Messias ist, das werden wir nachher auch noch sehen. Er ist der Messias, der von Israel erwartet wird, der Sohn Gottes. Und das ist für den Hohepriester und seine Gesellen ein eindeutiger Grund für eine sofortige und definitive Verurteilung. Der Hohepriester zerriss vor Empörung sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt das selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Das ist Lynchjustiz, was hier vor sich geht. Zeugen sind nicht mehr nötig und das Urteil wurde besiegelt. Er ist des Todes schuldig. Er hat den Tod verdient. Und wie absurd dieses Vorgehen ist und die Verurteilung ist, sehen wir an diesem Urteil. Gott wird der Gotteslästerung verklagt. Das ist ja eigentlich unglaublich. Also Jesus sollte sich selber gelästert haben. Das ist ja so ein Blödsinn, aber sie wussten natürlich nicht oder wollten nicht wissen, wer Jesus wirklich ist. Das Todesurteil wollten sie nicht selber vollstrecken, die Römer sollen Jesus töten. Und sie schleppen so Jesus früh am Morgen zu Pilatus, dem römischen Statthalter, und so ging das dann vor sich. Die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen und sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschrift nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn doch nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch hier ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Und die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Du bist der König der Juden? Fragte er. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft und damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagt Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Und damit brach Pilatus das Verhör ab, ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein! Nein! Den nicht! Schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Wir werden uns über die Festtage Karfreitag, Ostern, Auffahrt und Pfingsten mit Texten beschäftigen, die die letzten Tage von Jesus auf der Erde und die letzten Ereignisse im Zusammenhang mit der Himmelfahrt beschreiben. Und ich danke allen, die dafür gebetet haben, dass ich wieder eine Predigtreihe zusammenstellen kann. Das ist für mich immer eine große Herausforderung. Und ich bin jetzt eigentlich ganz glücklich. Wir werden so quasi in diesen Festtagen durch diese Texte schreiten und bei einigen Texten stehen bleiben und genauer hinsehen, wie heute jetzt hier diesen Abschnitt, den wir gelesen haben. Du bist der König der Juden. Früh am Morgen, und früh ist zwischen 3 und 6 Uhr morgens früh, bringen sie Jesus zu Pilatus. Da sehen wir, wie eilig sie es haben. Die Tötung von Jesus muss vor dem bevorstehenden Passafest erledigt sein. Wegen dem Passafest hielt sich Pilatus, der im Auftrag des römischen Staates für Recht und Ordnung sorgen musste in Israel, hielt sich in Jerusalem auf. Denn die Gefahr, da kamen ja aus allen Ländern, aus der ganzen Welt kamen die Juden nach Israel, Jerusalem, das war ja total überfüllt. Und die Gefahr von Unruhen und Aufständen war so groß, dass natürlich der Statthalter, der Gouverneur des Römischen Reiches in Jerusalem in seinen Amtssitz kam, damit er sofort Maßnahmen ergreifen kann, wenn es da Aufstände geben würde. Die Juden kommen nun zum Prätoritum, dem Amtssitz von Pilatus in Jerusalem, aber weil sie die jüdischen Reinheitsgesetze nicht verletzen wollen, betreten sie das Prätorium nicht. Sie könnten sonst am Passafest nicht teilnehmen. Was für eine Scheinheiligkeit! Sie sind dabei, einen Unschuldigen aus Neid und Eifersucht hinrichten zu lassen und machen sich dabei Sorgen über die Einhaltung von religiösen Gesetzen. Wie wahr und wie recht hatte Jesus, als er über diese Leute sagte, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünkte Gräber, von außen sehen sie schön aus. Ihr haltet die Reinheitsgesetze, alles wunderbar. Innen aber sind sie voll von Totengebeinen und Unreinheit aller Art. Äußerlich halten sie die Regeln ein, aber innen drin sind sie bösartig und rücksichtslos. Und genau hier vor diesem Prätorium ist diese Heuchelei geradezu greifbar geworden. Wir können davon ausgehen, dass Pilatus auf diesen Besuch vorbereitet ist und er kennt die jüdischen Gepflogenheiten so gut, dass er bereit ist, das Prätorium zu verlassen und zu den Juden hinauszugehen und mit ihnen zu sprechen. Und er fragt, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Und ihre Antwort zeigt, dass sie offensichtlich keine konkrete Anklage vorzubringen haben, die im römischen Recht Bedeutung gehabt hätte. Sie weichen aus und argumentieren mit ihrer Autorität. Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht dir gebracht. Ja, super Argument, oder? Findet ihr auch, total überzeugend. Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht dir gebracht. Er ist ein Verbrecher, wir haben das festgestellt, du musst uns das einfach glauben, denn wir sind die führenden Juden, Autoritätspersonen. Doch Pilatus ist nicht dumm und er ahnt, dass sie Jesus aus Neid hinrichten wollen. Sie wollen einen Rivalen beseitigen. Er geht davon aus, dass ihre Vorwürfe nach römischem Recht irrelevant sind. Und so weist er sie zurück und sagt, nehmt doch ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Römer hüteten sich sehr davor, sich in innerjüdischen Streitereien einzumischen. Sie sollen das unter sich ausmachen und regeln. Das interessiert ihn nämlich nicht. Aber die Juden insistieren. Wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. Das mag stimmen. Das mag stimmen. Aber habt ihr einen Blitzgedanken, wenn ihr das hört? Wir haben nicht das Recht, ihn hinzurichten. Halten sich die Juden wirklich an dieses, an das, was sie hier so großartig sagen? Wir? Ja, aber selber wollen sie es ja nicht tun. Sie rufen Kreuziget ihn, ja, müsst ein bisschen in die Apostelgeschichte reingehen. Stephanus. Stephanus konnten sie steinigen. Den haben sie nicht vor ein römisches Gericht gezogen, haben sie nicht gefragt und gesagt, steinigt ihn. Den haben sie steinigen können. Auch scheinheilig, oder? Was sie hier sagen. Einige Monate später können sie problemlos nach einem Verhör Stephanus steinigen. Und Paulus sitzt noch dabei, damals noch nicht Christ, und freut sich darüber. Dann ging's. So hätten sie auch Jesus steinigen können. Aber sie wollten nicht. Sie wollten eine offizielle Hinrichtung. Sie fürchteten vermutlich einen Volksaufstand, wenn sie das selber getan hätten. Aus Gottes Sicht musste das so geschehen, denn Johannes fügt erklärend hinzu, so sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Hätten die Juden die Todesstrafe vollzogen, wäre Jesus gesteinigt worden. Vollzieht das Römische Reich die Todesstrafe, wird Jesus gekreuzigt. Jesus selber sagt, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Und damit sich das erfüllt, hat Gott das so zugelassen, dass das Römische Reich Jesus hinrichtet, weil er sonst gesteinigt worden wäre und dann die ganzen Prophezeiungen sich dann nicht erfüllt hätten. Was für Heuchler waren diese Leute? Da kann es einem übel werden. Aber wir sollten mit einer vorschnellen und unkritischen Verurteilung vorsichtig sein. Es ist immer einfach, auf die anderen zu zeigen. Natürlich fehlte diesen Männern eine gesunde Selbstkritik. Weil sie sich ernsthaft bemühten, und das taten sie wirklich, die vielen Gesetze einzuhalten, entwickelten sie eine ungesunde Selbstsicherheit. Die haben wirklich viel getan. Man konnte diese Pharisäer und Schriftgelehrten mit Recht bewundern. Die haben etwas auf sich genommen für ihren Glauben. Vorbildliche Leute. Aber ihre scheinbar guten Werke waren so groß, dass sie ihren menschlichen Schwächen keine Bedeutung mehr zumaßen. Sie haben sie gar nicht mehr gesehen. Sie waren so beschäftigt mit der Einhaltung dieser ganzen Gesetze und Reinheitsgesetze und Opfer und weiß ich was, dass sie sich sicher waren. Gott muss das gefallen. Wir sind die besten Menschen in diesem Land. Aber diesen Männern fehlte die gesunde Selbstkritik. Und offen gesagt, kann das auch uns passieren. Dir und mir. Wir können in unserem Leben als Christen uns scheinbare Sicherheiten aufbauen. Regelmäßig beten, jeden Tag in der Bibel lesen, Geld spenden, Gottesdienste besuchen und so weiter. Alles sehr gute und außerordentlich wichtige Tätigkeiten, die zu unserem Leben als Christen gehören. Doch das sind eben nur äußerliche Handlungen. Wichtig ist auch, wie es in uns drin aussieht. Ist unser christliches Leben nur Schein? Oder sind wir das, was wir scheinen? Es ist die Gefahr jeder Frömmigkeit, dass wir plötzlich nur noch den äußeren Schein pflegen und nicht mehr realisieren, dass wir innerlich vielleicht von Hass, Gier, Egoismus und Selbstsucht getrieben werden. Ein gutes Maß an Selbstkritik ist für ein gesundes geistliches Leben dringend nötig. Und Jesus wies in der Bergpredigt anhand eines einprägsamen Bildes darauf hin: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich weiß schon, das wird übertrieben ausgelegt, dass man sagt, man darf nie etwas Kritisches zu jemand anderem sagen. Nein, das sagt Jesus gar nicht. Er sagt, du kannst den Splitter beim anderen schon rausnehmen. Aber zuerst musst du den Balken von deinem Auge wegnehmen, weil wenn du den nicht wegnimmst, dann reißt du dem das ganze Auge raus. Selbstkritik ist unglaublich wichtig für ein gesundes geistliches Leben. Pilatus zieht sich ins Prätorium zurück und lässt Jesus zu sich bringen. Er sagt ihm, du bist der König der Juden? Das ist interessant, im griechischen Text ist ja im Griechischen ist im Verb immer das Pronomen enthalten. Man müsste eigentlich nie ein Personalpronomen schreiben, weil das immer im Verb drin ist. Wenn man etwas betonen will, dann nimmt man das Personalpronomen dazu. Und interessant finde ich hier an dieser Stelle, ist, dass genau das betont wird, das ist im Griechischen zuerst, dass du, das Personalpronomen, dann bist. Also es zeigt, es ist eine Frage, ein Wirstamm, dass du bist jetzt dieser König, von dem sie sprechen. Du! Er war ja schon geschlagen worden. Du bist der König der Juden? Pilatus wurde von seinen Leuten schon orientiert, was sich bei den Juden abspielte. Doch Jesus fragt zuerst zurück: Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Nein, Pilatus ist nicht selber auf diesen Gedanken gekommen. Wie sollte er auf eine solche Idee kommen? Bin ich etwa ein Jude? Nein, ich bin kein Jude. So eine Idee kommt nur ein Jude. Wieso soll ich auf die Idee kommen, dass du der König der Juden bist? Ich bin kein Jude. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Deshalb wollte sie auch abschieben. Sie sollen das selber lösen. Auf diese Idee kann nur ein Jude kommen. Aber jetzt will er wissen, was ihm denn tatsächlich vorgeworfen wird. Was hast du getan? Warum wollen sie dich töten? Sie wollen ihn genau deshalb töten, weil er der König der Juden ist, der Messias. Und deshalb spricht Jesus jetzt nochmals über sein Königreich. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Ja, Pilatus, ich bin ein König, aber von einem anderen Königreich. Wäre ich König in dieser Welt, dann hätte ich schon längst meine Armee mobilisiert und ich hätte mich mit Waffengewalt verteidigt. Und das wusste natürlich Pilatus zu gut, wie das funktioniert in der Welt mit den Armeen und mit Königen. Königen haben Armeen, Jesus hatte keine. Aber das scheint jetzt nun Pilatus komplett verwundert zu haben und erstaunt, fragt er, dann bist du also tatsächlich ein König. Das war für ihn ganz neu. Dann bist du tatsächlich ein König. Das hat er nämlich nicht erwartet. Und Jesus bestätigt nochmals, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und damit öffnete Jesus dem Pilatus eine Tür zum Himmel. Jetzt könnte Pilatus nachhaken. Er könnte ihn fragen, von welcher Wahrheit er denn jetzt sprechen würde. Welche Wahrheit müsste er denn erkennen, damit er Jesus besser verstehen könnte? Doch Pilatus ist nicht bereit, diesen Ball aufzunehmen, der ihm Jesus zuspielt. Er ruft nur Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und dann verschwindet er, bricht er das Gespräch ab. Schade für ihn. Jesus hätte ihm eine Antwort gegeben. Er will sie nicht hören. Und das ist bis heute so. Niemand will die Wahrheit kennen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Niemand will von Wahrheit sprechen. In unserer Gesellschaft gibt es die Wahrheit nicht, sondern es gibt nur Wahrheiten. Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Wir sind auf dem Weg, auf der Suche nach der Wahrheit. Aber die Wahrheit gibt es nicht. Das ist in unserer Gesellschaft nicht anerkannt, von einer absoluten Wahrheit zu sprechen. Als ich mal von einem sehr freundlichen Theologen, Theologieprofessor in einer Prüfung gefragt wurde, was ist Wahrheit? Ja. Gut, dann, was sage ich dann? Durch Unbedarft sage ich ja, Jesus ist die Wahrheit. Oder? Dann sagt er, nein, das kann man nicht so sagen. Dann hat er zum Glück weitergefragt, sonst wäre ich dann durch die Prüfung gerast. Aber er hat mich dann trotzdem durchgelassen, hat dann gedacht, das ist vermutlich ebenso einer von diesen Fundamentalisten, aber ich bin nach wie vor der tiefsten Überzeugung, trotzdem, dass man sagen kann, nein, dass man sagen muss, Jesus ist die Wahrheit, wie er das selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist die Wahrheit. Diese Wahrheit bringt Frieden, Freude, Geborgenheit ins Leben. Wer Jesus als Sohn Gottes erkennt, der begegnet der Wahrheit. Nun, das will Pilatus leider nicht wissen. Doch eines ist ihm klar. Jesus ist unschuldig. Er geht wieder zu den Juden hinaus, die gespannt auf ihn warten und sagt, ich kann keine Schuld an ihm finden. Im römischen Recht kein Paragraph, der es rechtfertigen würde, dass ich ein Urteil spreche. Pilatus machte den Juden einen guten Vorschlag, bei dem sie ihr Gesicht hätten wahren können. Er sagt, nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Vielleicht hätte er das nicht so provokativ sagen sollen, den König der Juden. Aber er hat es so gesagt. Mit diesem Vorschlag könnten die Juden sagen, dass Jesus eben doch schuldig sei, aber dass ihn Pilatus begnadigt hat. Somit hat er ihnen eigentlich ein gutes Angebot gemacht, wie sie ihr Gesicht nicht verlieren müssten und doch jetzt nochmals da ihre Verbissenheit zurückfahren könnten. Damit wäre doch Jesus zurückgeblieben mit dem Dings, dass er doch schuldig ist, aber begnadigt. Das wäre doch eine gute Lösung des Problems gewesen. Aber sie wollten auf diesen Vorschlag nicht eingehen. Zu stark fühlen sie sich durch den Einfluss von Jesus bedroht und wütend. Schreien sie, nein, der nicht. Wir wollen Barabbas. Sie wollen lieber einen Verbrecher als einen Unschuldigen freilassen. So blind macht Selbstsucht und Hass bis heute. Bevor dies alles geschah, wurde Jesus von den Menschen bejubelt, als er nach Jerusalem kam. Mit Palmzweigen liefen sie ihm entgegen und riefen laut, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. So haben sie ihn empfangen in Jerusalem. Es sah so aus, dass niemand Jesus etwas antun könnte. Die Pharisäer schauten in diesem Schauspiel fassungslos zu und sie sagten zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Kurz vorher war das. Aber sie haben es dann erstaunlich schnell fertiggebracht, Jesus öffentlich zu demütigen, statt sich ihm zu beugen und ihm die Ehre zu erweisen, die ihm zusteht. Wie reagieren wir eigentlich auf Jesus? Sind wir auch dabei, wenn Jesus von allem bejubelt wird? Glaub schon. Vermutlich jeder von uns ist dabei. Alle Welt jubelt, alle finden Jesus cool, alle finden es toll. Sind wir aber auch noch mit Jesus, wenn er verschrien und verleumdet wird? Wenn alle gegen Jesus sind, bin ich dann immer noch für Jesus? Auch öffentlich? Jesus bereitete seine Jünger auf solche schreckliche Situationen vor. Er sagt ihnen, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das, was auf mich fällt, wird auch einmal auf euch fallen. Aber eins kann ich euch sagen, wer an Jesus festhält, befindet sich immer, und zwar zu 100%, 200%, immer auf der richtigen Seite. Immer. Auf der Seite des ewigen Lebens. Jesus betet vor seiner Hinrichtung, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, seinen Vater, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ja, Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und gut, wenn wir mit ihm unterwegs sind, er wird uns ans Ziel bringen und niemand anders. Ich bete mit uns. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, das uns doch immer wieder tiefen Einblick gibt in deine Gedanken. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du überhaupt bereit warst, diesen Weg zu gehen, dich vor diesen selbstgerechten Menschen verurteilen und demütigen zu lassen. Sie haben dich sogar auf den Mund geschlagen. Was für eine Frechheit. Und du hast alles ertragen aus Liebe zu uns. Du hast alles auf dich genommen, weil du wusstest, dass wir es nötig haben, erlöst zu werden. Und dass du der Einzige bist, der diese Erlösung für uns erlangen kann. Und dafür wollen wir dir danken und dich auch bitten, dass du uns hilfst, dass wenn die ganze Welt gegen dich ist, wir immer noch für dich sind. Denn du bist unser Gott, unser Retter, unser Heiland. Amen.